sonst kann der regeln und machen, was er will. Guten Morgen miteinander, so schön, dass ihr hier seid an diesem Frühlingsferien-Sonntagmorgen. Ja, es ist wirklich schön. Bevor ich mit der Predigt starten werde, will ich Timon zu mir nach vorne bitten. Timon, den haben wir, für die, die sich ganz lange zurückerinnern können, vor etwa einem halben Jahr, in einer Jüngerschaftsschule hat er uns erzählt, dass er dorthin geht. Und jetzt ist diese Jüngerschaftsschule vorbei und Timon erzählt uns etwas, was er in diesem halben Jahr gelernt hat. Legt das doch da her. Genau. Genau, er hat uns ein paar Bilder mitgenommen.
Ja, genau. Vor gut 6 Monaten, Anfang September letztes Jahr, bin ich nach Norwegen gereist für ein DTS. Das ist Discipleship Training School, eine Jüngerschaftsschule mit YM, Jugend mit einer Mission, für die, die das kennen. Genau, das war unsere Truppe. Wir waren 35 Schüler mit Staff. Genau, das war der erste Samstag, den wir dort waren, sind wir gleich mal auf eine Wanderung gegangen, um uns etwas kennenzulernen und Gemeinschaft zu haben. Genau, ich war in Norwegen, in der kleinen Stadt Ålesund, die ihr da seht, die ist wunderschön. Das sind ein paar Bilder, die ich dort gemacht habe. Dort habe ich die ersten 3 Monate dieser Schule verbracht. Genau, es ist eine Kreuzfahrtstadt, da sind jeden Tag ist mindestens 1 bis 3, 4 große Kreuzfahrtschiffe gekommen, haben die Stadt geflutet. Wollten sie alle hoch, um diese Aussicht da zu sehen, diesen einen Ort. Und wir konnten von unserer Haustür aus 5 Minuten den Hügel hoch und dann waren wir dort. Also traumhaft schön dort die Zeit. Wir haben sehr viel gelernt, wir haben aber auch immer wieder mal ein bisschen Sport gemacht, Ultimate Frisbee oder Spikeball gespielt. Genau, und Norwegen ist ein wunderschönes Land. Das sind ein paar Aussichten. Oben und das hier unten, das ist wirklich gleich einfach vom Hügel über unser Base. Und die anderen beiden Fotos, das sind aus der näheren Umgebung. Habe ich ein bisschen auch das Land gesehen. Genau. Die Schule, welche ich gemacht habe, das war ein mit Creative Tracks. Wir haben alle uns für einen bestimmten Track angemeldet. Das hier ist jetzt eine Kollaboration, die ich gemacht habe vom Fototrack mit denen die Fine Art machen und den Schreibern. Da haben sie einen Prompt gekriegt, also ein Lied, zu dem sie ein Gedicht schreiben mussten und eine Zeichnung oder eben so Bodypainting-mäßig das dann umsetzen mussten. Und ich durfte das dokumentieren. In unserer Freizeit haben wir einen Actionfilm gedreht. Genau, das ist, dort in Norwegen gibt es einige, die sehr professionell auch Videos und Filme machen. Genau. Aber wir haben auch sehr viel mit Gott erlebt. Während den 3 Monaten, die ich in Norwegen war, hatten wir immer unter der Woche Teachings, 4 Tage lang. Und haben viel darüber gelernt, wer Gott ist, wie er ist. Und auch über uns selbst, über Identität und Berufung und so weiter. Wir haben eine Taufe miterleben dürfen von einem unserer Mitschüler. Wir hatten eine kleine Konferenz vor Ort und eine größere Konferenz im Süden von Norwegen, wo wir uns mit der ganzen WM Norwegen getroffen haben. Genau, und ziemlich bald schon wurden wir eingeteilt in Outreach-Teams. Die 2. Hälfte der Schule war Outreach, wo wir raus in die Welt sind, um den Leuten zu erzählen, was wir gelernt haben, den Leuten zu erzählen von dem Gott, den wir so lieben und kennengelernt haben. Das hier ist mein Team. Das war die erste Woche, die wir so zusammen verbracht haben als Team in Norwegen. Und da hat schon ein Muster sich angefangen zu bilden, denn hier auf dem Bild fehlt jemand und das würde sich so weiterziehen. Also während den ganzen DTS und während Outreach waren wir immer wieder mal getrennt. Diejenigen, die meinen Newsletter ein bisschen mitverfolgt haben oder dann auch den Newsletter von meinem Team, haben das wahrscheinlich mitgekriegt. Genau, unser Team, wir sind nach Nepal gereist. Nepal, das ist ein Land in Asien zwischen Indien und China. Das sind dort, wo die Himalayas sind. Mount Everest, der ist ungefähr hier irgendwo. Genau, wir sind nach Nepal geflogen, in Kathmandu beim Roten Stern gelandet und dann weiter Richtung Pokhara. Das ist dieser hellblaue Stern in der Mitte. Dort haben wir die meiste Zeit verbracht und sind von dort aus dann auf verschiedene Abenteuer gestartet. Ein sehr prägendes Abenteuer war eine Reise nach Jumla. Das ist dieser dunkelblaue Stern oben. Das ist 30 Stunden Busfahrt, um da hinzukommen. Und dann bist du am Ende von allem, die letzte Stadt. Und dann geht es nur noch ins Tal nach hinten mit ein paar Straßen. Und irgendwann hören dann die Straßen auf. Und dann 2 Stunden später hört auch der Strom auf. Und dort sind wir hingegangen, um den Leuten von Jesus zu erzählen und die Christen, die dort sind, zu ermutigen und ihnen zu sagen, dass es wert ist, an dem Glauben festzuhalten, den sie haben. Genau, Nepal ist auch ein wunderschönes Land. Ich hatte die Chance, Himalayas zu sehen. Hier oben, das ist ein ganz berühmter, das ist Fishtail, der ist etwa 6000. Der unten, das ist ein Teil von der Annapurna-Kette, ganz berühmt, das sind 8000er drin. Ja, und ich habe das mit meinen eigenen Augen gesehen und war dort. War richtig cool. Aber das war eigentlich nicht der Grund, wieso wir dort sind. Wir waren dort, um mit den Leuten zu teilen. Wir haben sehr viel mit Kindern geteilt, Kinderprogramm gemacht, Theater gespielt und ihnen erzählt, wer der Vater im Himmel ist. Unser Team, wir waren schlussendlich nur noch 9 Leute, weil eine nicht mitkommen konnte. Aber unser Team ist insgesamt ungefähr 200 Kilometer gelaufen, um Leute zu erreichen in diesem Land. Wir konnten mit zwischen 200 bis 400 Personen das Evangelium teilen, sei das durch ein kleines Theater oder persönliche Gespräche. Und 50% davon haben noch nie von Gott oder Jesus gehört. Wir haben gesehen, wie 14 Leute sich dazu entschieden haben, Gott nachzufolgen und haben eine Heilung erlebt und über 50 Bibeln verteilen können. Also auch wenn wir manchmal das Gefühl hatten, wissen eigentlich nicht, wieso wir jetzt hier sind oder wieso wir diese Strapazen durchmachen mit komischem Essen und spannenden Aufenthaltsmöglichkeiten, aber schlussendlich hat es sich gelohnt, da draußen zu sein und diese Strapazen auf uns zu nehmen. Genau, es geht nicht um Statistiken und um Zahlen, aber Gott konnte uns brauchen in dieser Zeit. Für mich persönlich war das auch eine sehr prägende Zeit. Eben hier ist nochmal unser Team, mit dem wir dann eigentlich unterwegs waren. Aber über die 2,5 Monate, die wir in Nepal waren, waren wir nur etwa 2 Wochen lang wirklich alle zusammen am gleichen Ort und das ging uns wirklich gut. Also irgendjemand war immer krank, hatte Durchfall oder Magenbeschwerden oder irgendwas. Ich bin da ganz oben an der Seite und der Kollege, der neben mir steht, der hatte Blinddarmprobleme und war 2 Wochen weg im Krankenhaus. Ich selber war auch im Krankenhaus und hatte Probleme mit einer Infektion. Und wir waren einfach voneinander getrennt, aber wenn wir zurückschauen, können wir trotzdem sagen, Gott hat uns in dem drin trotzdem brauchen können und hat uns geführt. Und dadurch, dass wir getrennt waren und nicht wussten, wie es genau weitergeht, konnten wir uns einfach noch mehr darauf fokussieren, was Gott will und wie Gott uns führen kann. Wenn ich etwas lernen durfte in diesen 6 Monaten, für mich ist es ein bisschen, wenn ich mein Vertrauen ganz auf Gott setze, dann kommt es gut und dann muss ich auch nicht unbedingt wissen, wie es genau weitergeht, weil er hat es in der Hand. Und dann damit kommt eine Ruhe, wenn wir so auf Gott vertrauen können und ihm das, die Kontrolle abgeben, dann wird er uns die Ruhe auch schenken, in diesem Vertrauen zu bleiben und so auf ihn zu hoffen. Genau. Ich habe natürlich noch vieles mehr erlebt und gesehen und gelernt, aber das wird jetzt hier den Rahmen etwas sprengen. Da dürft ihr gerne noch auf mich zukommen.
Ja, danke vielmals, Timon. Jetzt, wie geht es bei dir jetzt weiter? Mit Vertrauen auf Gott, das haben wir gehört, aber so noch ein bisschen konkreter.
Genau, vor allem auf Outreach in Nepal habe ich sehr viel Geschichten zu hören gekriegt. Nepal ist ein geschlossenes Land, da kann man nicht einfach unbedingt auf die Straße stehen mit einem Schild, wo sagt, Jesus loves you. Das funktioniert nicht so gut. Aber was wir machen durften, ist viel mit Christen reden und hören, was sie erlebt haben, was sie mit Gott erleben, wie sie zum Glauben gekommen sind. Und ich war jetzt so privilegiert, nach Norwegen zu reisen, dort ganz viele Christen kennenzulernen und dann vor allem auch nach Nepal und dort die Leute kennenzulernen. Aber die meisten von euch hatten diese Chance bis jetzt noch nicht oder werden sie vielleicht auch gar nie haben. Und ich finde das richtig schade, weil die Geschichten, die sind sehr eindrucksvoll und spannend und die sollte man weitererzählen. Und das ist ein Stück weit das Ziel. Ich fühle mich dazu berufen, diese Geschichten zu erzählen und vor allem die Medien, die man heutzutage hat mit Film und Video und Foto, dazu zu verwenden. Und deshalb geht es längerfristig gesehen zurück nach Norwegen, um da ein Projekt zu starten, um solche Dokumentarfilme und Sachen zu machen. Genau.
Ja. Gut, ja. Und jetzt gerade so in der nächsten Zeit, was hast du da so vor?
Ja, jetzt muss ich mich da vorbereiten, schauen, wie das genau aussieht. Genau, ich habe, DTS war auch eine Zeit, wo ich mir Zeit genommen habe, um zu schauen, wo will ich mich genau wieder investieren, wenn ich zurückkomme. Bevor ich gegangen bin, war ich an sehr vielen Orten engagiert, hier in der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde, in anderen Gemeinden. Und genau, ich habe mich unter anderem auch dazu entschieden, dass ich die Gemeinde wechseln werde. Ich wechsle nach Olten in die Vineyard, um dort mich für die Zeit, die ich in der Schweiz bin, noch zu investieren und Zeit auch mit meinen Freunden dort zu verbringen. Genau, ja.
Ja, das ist natürlich traurig für uns, aber manchmal muss man eingetretene Pfade auch verlassen, um sich irgendwo wieder neu zu, oder nicht neu erfinden, aber gewisse Dinge vielleicht etwas anders anzugehen, dass man nicht wieder in den alten Trott fällt. Es tut uns natürlich wirklich leid, Timon. Wir hatten dich sehr, sehr gerne hier. Ich glaube, ich kann das im Namen von allen hier sagen. Und ich würde gerne einfach noch für dich beten. Hey Jesus, ich wollte dir so vielmal danken für alles, was der Timon da bei uns gemacht hat. Ich wollte dir danken, dass sein Weg mit dir nicht fertig ist, sondern weitergeht, dass du ihm neue Sachen aufs Herz gelegt hast und ich bitte dich, dass ihm die Pläne, die dürfen ihm einfach gelingen, Jesus. Ich bitte dich darum, dass er darf sich gut zurechtfinden in seiner Vineyard, dass er sich gut darf zurechtfinden, wenn er dann wieder zurückgeht auf Norwegen und dass er das, was er gelernt hat, zum einfach auf dich vertrauen und denk uns gut, dass er das darf behalten und dass das darf verheben, denn wenn es cool und lässig ist und auch dann, wenn es vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Amen. Genau, ja, der Timon ist heute ja noch da, also ihr könnt sicher nachher gerne auf ihn zugehen und dann noch ausfragen, wenn euch noch etwas Wunder nimmt oder ihm selber noch Sachen auf den Weg geben. Genau. So, jetzt gibt es etwas einen harten Übergang in die Predigt. Aber mir ist nichts Schlaues eingefallen, um das so. Genau. Ja, die heutige Predigt, die ist so der Anfang einer Predigtserie. Und zwar werden wir so in wahrscheinlich eine längere Zeit miteinander den Matthäus anschauen. Matthäus, das ist das erste Buch im Neuen Testament, das erzählt vom Leben von Jesus. Und wir werden dort etwas den Fokus darauf richten, wie ist Jesus mit Menschen umgegangen und wie hat Jesus das Reich Gottes, diese Botschaft, die er vom Himmel mitgenommen hat, wie hat er die zu den Menschen gebracht? Und warum wir das anschauen? Ja, ganz einfach, wir sagen, wir sind Nachfolger von Jesus. Sprich, wir wollen mit Jesus, wir wollen dasselbe machen wie Jesus. Wir wollen es ihm nachmachen. Wir wollen das, was Jesus dort in Israel gemacht hat, bei uns im Gäu und im Tal auch machen. Weil wir wissen, dass diese Botschaft, die Jesus hatte, das, was Jesus in diese Welt brachte, das ist, was wir und alle Menschen brauchen können. Und Matthäus, das werdet ihr sehen, der ist sehr gut dafür geeignet. Dort stehen wirklich ganz, ganz spannende Dinge, die für uns auch sehr wertvoll sind. Und heute wollen wir ganz einfach beginnen, nämlich wir schauen mal an, ja, wer war dann überhaupt dieser Matthäus? Eben Matthäus, der hat diesen Bericht geschrieben. Das gab es noch drei andere, die diese Berichte geschrieben haben. Das ist der Markus. Der Markus, der hatte ja etwas kürzer geschrieben, eher an die Römer gerichtet, weil die Römer, die mochten nicht so lange lesen und die brauchten etwas Spannung und so. Darum ist der Markus eher kurz und kompakt geschrieben. Dann der Lukas, der hatte eher so an die griechischsprachige Welt geschrieben, für die, die es etwas genauer wissen wollen. Der Lukas ist der längste. Und der Johannes, das war auch ein Jünger von Jesus und der hat sozusagen das noch ergänzt mit seinem Evangelium. Genau. Und der Matthäus, das war höchstwahrscheinlich der Erste, der sein Evangelium, also Evangelium heißt gute Nachricht, also das geschrieben hat, was Jesus gemacht hat. Der Matthäus, eben der war ein Jünger von Jesus, aber nicht von Anfang an. Er wohnte in Kapernaum. Kapernaum, das war so eine mittelgroße Stadt, aber sie hatte einen großen Vorteil, sie war an einer großen Handelsroute und darum relativ wohlhabend. Zudem gab es auch gute Fischereibetriebe, die auch gut Geld einbrachten. Und der Matthäus, der hatte etwas einen speziellen Beruf. Er war nämlich Zolleintreiber. Und Zolleintreiber, das ist bei uns, ist, ich habe mir immer überlegt, warum haben die Zöllner einen so schlechten Ruf in der Bibel, als ich Teenager war. Oder ich bin in Schaffhausen aufgewachsen, dort sahen wir die Zöllner die ganze Zeit oder so. Weiter, gut oder so. Ich habe gedacht, warum haben die jetzt alle etwas gegen diese Zöllner? Aber das war dort eben etwas anderes. Damals herrschten die Römer eigentlich so über die ganze bekannte damalige Welt und auch in Israel herrschen die Römer. Und weil jetzt die Römer nicht überall selbst hingehen konnten und das Land ausbeuten, hatten sie ein schlaues System geschaffen. Sie haben gesagt, ja, wenn wir jetzt überall irgendwelche römische Bürger hinschicken und die treiben dann die Steuern ein, dann werden die erschlagen oder angegriffen oder so. Das ist nicht so günstig, keine gute Presse. Darum machen wir das anders. Wir verkaufen diese Gebiete. Also wir sagen, okay, dieses ganze Gebiet, sie haben es dann Palästina genannt, dieses Gebiet geben wir jemandem und der muss einfach einen fixen Betrag nach Rom abliefern. Dafür darf er Steuern eintreiben. So. Und so war dann das für die Römer wie erledigt. Also sie bekamen einfach einen großen Betrag aus Palästina und dieser Mensch, der durfte Steuern eintreiben. Der trieb die aber auch nicht selbst ein, sondern der sagte, also gut, ich hole jetzt, und zwar wirklich Juden aus diesem Gebiet, und denen gebe ich zum Beispiel eine Stadt. Zum Beispiel der Zachäus, der hatte Jericho. Und der muss mir auch einfach einen fixen Betrag abliefern. Die konnten dann schon rechnen, die Beträge, die gaben dann etwas höher, als sie weitergeben mussten nach Rom. Und so gab es dann solche Oberzöllner. Und diese Oberzöllner, die hatten wieder Untergebene. Und das waren dann so die untersten in der Nahrungskette, dieses System. Die mussten dann das Geld wirklich eintreiben. Und Matthäus war einer von denen. Und er hat höchstwahrscheinlich, so wie es in der Bibel beschrieben ist, hat er Steuern eingetrieben von dieser Handelsroute. Also der saß dort und wenn irgendeine Handelsroute vorbeikam, dann hat er mal geschaut, wie viel das da in diesen Tragtaschen der Kamele und so weiter war und dann mussten sie einen bestimmten Prozentsatz abliefern. Das ist schon 2000 Jahre her, wir wissen so die genauen Prozentsätze und so weiter nicht mehr genau. Aber das war sein Job. Also sein Job war es, seine Volksgenossen Geld abzuknüpfen, damit es die Römer bekommen. Dass jetzt dieser Job nicht besonders beliebt war, ist irgendwie nachvollziehbar. Weil das war wirklich ein Verräter. Der hat mit den Römern zusammengearbeitet. Und dann war er auch noch reich. So ein Zöllner, der hat ungefähr 10-mal mehr verdient als ein normaler Arbeiter. Also in der Schweiz, wenn jetzt irgendwie so ein normaler Arbeiter 5.000 Franken, um einfach zu rechnen, verdienen würde, der hätte 50.000 im Monat verdient. Wenn er ehrlich war, er hätte das aber auch wesentlich erhöhen können, wenn er nicht ehrlich war und mehr genommen hat, als er durfte. Dann konnte der Lohn gut auch mal 3-mal so groß sein, also 150.000 Franken pro Monat. Ist ein recht schöner Lohn. He? So, ob Matthäus ehrlich war oder nicht, steht gar nirgends in der Bibel. Aber auf jeden Fall war er reich, sehr reich. Genau. Und jetzt war Matthäus in diesem Kapernaum. Er hatte ein wohlhabendes, relativ gutes Leben, einfach mit einem Wermutstropfen. Er war so richtig ausgestoßen von den anderen. Und Matthäus, der hatte natürlich, weil ja alle bei ihm vorbeikamen, der wusste ein bisschen, was geht. Und eines Tages hat er von diesem Jesus erfahren, dass der Wunder macht und ganz großartige Dinge macht. Und dann ist er sogar, am Anfang hat er noch in Nazareth gewohnt, und dann ist er aber umgezogen nach Kapernaum. Also Jesus hat dann in Kapernaum gewohnt, also im gleichen Ort wie der Matthäus. Aber natürlich hat sich Jesus nicht mit so einem Zöllner abgegeben. Nein, er hat schon dann Jünger um sich geschart. Also Leute, die ihm nachgefolgt haben, Leute, die ganz nahe bei ihm sein durften. Aber das waren dann so die Fischer, die dort waren, und andere rechtschaffende Leute. Aber eines Tages, da war es plötzlich anders. Es war nämlich Folgendes. Jesus ging umher, und als er weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte ihm: Folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus nach. So, das ist jetzt so ein einfaches Sätzchen, das hier steht. Aber wenn wir mal schauen, was hier wirklich passiert ist. Also dieser gewaltige, große Jesus, der kommt vorbei und sieht diesen Volksverräter dort sitzen. Und anstatt wie alle anderen einfach vorbeizugehen, die Straßenseite zu wechseln, geht er zu ihm. Er sieht ihn. Nicht nur als Landesverräter, sondern wirklich als Person. Genau ihn. Und er sagt ihm sogar: Hey, du darfst mit mir kommen. Du darfst bei mir sein. Und was hier in 3 Worten steht: Folge mir nach. Ich glaube, das hatte für Matthäus eine solch gewaltige Bedeutung, weil alle anderen haben ihn ausgegrenzt, ignoriert im besten Falle oder beleidigt. Und dann macht er eine ganz schnelle Entscheidung. Da stand er auf und folgte Jesus. Ein anderes Evangelium sagt, er hat alles verlassen. Also hey, er hat seinen sehr, sehr guten Job einfach hinter sich gelassen und ist diesem Jesus nachgefolgt. Diese Annahme, die er von Jesus erfahren hat, die hat ihm offensichtlich vollkommen umgehauen. Die Geschichte ist hier aber nicht fertig. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Also Matthäus hat Jesus dann eingeladen. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Okay, also jetzt hat Matthäus in seinem offensichtlich sehr großen Haus ein großes Fest gegeben und hat dort alle seine Freunde eingeladen. Ja, und wen hat man als Freunde, wenn man sonst ausgestoßen ist? Ja, die anderen Ausgestoßenen, also die anderen Landesverräter und die, die so einen schlechten Ruf hatten, die hat er eingeladen. Und Er brachte seine Freunde zu diesem Jesus, den er jetzt relativ kurze Zeit erst kennengelernt hat, weil er wusste, hey, das müssen die auch erfahren. Den müssen sie auch kennenlernen. Aber jetzt gab es da natürlich Leute, denen gefiel das nicht. Als die Pharisäer das sahen, sagte sie zu den Jüngern, wie kann euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Also ihr seht, die Ausgrenzung dieser Leute, die ging sehr, sehr weit. Also für einen rechtschaffenden Juden war es absolut unmöglich, mit so jemandem zusammenzuessen, ja überhaupt in sein Haus zu gehen. Das geht überhaupt nicht. Und die Pharisäer, das war so die Elite, die geistliche Elite. Das waren die, die haben wirklich versucht, ganz, ganz genau das zu machen, was Gott von ihnen wollte. Und man kann sagen, je frommer und je gottgefälliger man lebte, desto größer war die Abgrenzung von diesen Leuten. Desto weiter hat man diese Leute von sich weggestoßen. Aber Jesus, der von sich ja behauptet, er sei der Allerfrömmste, weil er sagt, er kommt direkt von Gott, der hat das Gegenteil gemacht. Der hat sich von denen nicht abgegrenzt, sondern ist so nahe gegangen zu denen wie kein anderer. Ja, er hat mit ihnen gegessen. Er hat Matthäus nachfolgen lassen. Diesen Unmut der Pharisäer, den hat Jesus gehört. Und das war die Antwort von Jesus. Jesus hörte das und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Also Jesus hört das und er lässt das nicht einfach auf sich beruhen, sondern er schaltet sich ein. Das ist ihm offensichtlich wichtig. Und dann zitiert er eine Bibelstelle. Barmherzigkeit will ich und nicht opfern. Das ist eine Bibelstelle aus dem Alten Testament, das eben diese Pharisäer sehr gut kannten. Und nach dem wollten sie sich ja richten. Und darum sagt er ihnen das. Schaut, dort steht es doch schon. Und darum ist es klar, wie ich mich verhalte. Ich verhalte mich richtig. Nicht ihr verhaltet euch richtig, ich verhalte mich richtig. Diese Antwort, die ist gewaltig. Und eigentlich könnte man das jetzt einfach 20 Mal vorlesen und darüber nachdenken, weil sie ist so tief. Matthäus hat das, was Jesus hier sagt, an seinem eigenen Leib erfahren. Und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ich habe gemerkt, auch ich habe das in meinem eigenen Leib erfahren. Wenn ich schaue, ich hatte in meinem Leben, glaube ich, die besten Voraussetzungen, die man sich vorstellen kann. Eine gute Familie, die mich sehr gern hatte, die mir den Glauben schon sehr früh vermittelte. Dann durfte ich eine tolle Frau heiraten und so weiter. Und trotzdem merke ich immer wieder, obwohl ich allen Grund hätte, diesem Gott dankbar zu sein und mein ganzes Leben für ihn zu leben, dass ich nicht immer mit meinem ganzen Herz dabei bin, dass ich viele Entscheidungen treffe, die egoistisch sind, dass ich vieles meiner Zeit nicht dafür einsetze, diesem Jesus nachzueifern, sondern einfach für meinen Genuss und meinen Spaß. Und trotzdem hat Jesus gesagt, David, du darfst mir nachfolgen. Ich kann dich gebrauchen, obwohl du so viel mal versagt hast. Und das gilt nicht nur für mich, das gilt für jeden von euch. Jesus sagt, du darfst mir nachfolgen. Egal, was du schon alles getan hast, egal, welche Entscheidungen du gefällt hast, die vielleicht auch nicht so gut waren, du bist mir nicht egal. Ich will dich Jesus will auch zu dir zum Essen gehen. Matthäus, der hat das freudig angenommen. Es war für ihn so wertvoll, dass er alles in seinem Leben dafür aufgab. Dass er alles dafür verließ und nachher noch etwa 3 Jahre mit Jesus herumgezogen ist und nachdem Jesus gestorben, auferstanden und aufgefahren ist, sein ganzes Leben in diesen Dienst gegeben hat. Und für ihn hat es sich gelohnt. Er war am Anfang dabei. Er hat Geschichte geschrieben. Das Christentum hat die Welt verändert in einem absolut positiven Sinn, wie man sich das nie vorstellen hätte können. Und er war einer der Ersten. Er war einer der Ersten, der diese Geschichte mitschrieb. Und ja, wir sind jetzt nicht mehr die Ersten, aber auch wir können diese Geschichte mitschreiben. Auch wir können dazu beitragen, dass wieder Hoffnung in diese Welt kommt, dass Liebe in diese Welt kommt, ja sogar Feindesliebe in diese Welt kommt. Aber die Entscheidung, ob du das willst, ob du dich da einklinken willst, die liegt bei dir. Ob du dieselbe Entscheidung fällst wie Matthäus und sagst, und das ist mir so wichtig, alles andere ist mir jetzt nicht mehr so wichtig, das ist mir das Wichtigste. Oder ob du das nicht machst, das darfst du ganz selbst entscheiden. Diese Worte, die fordern mich persönlich heraus, aber nicht nur mich persönlich, sondern ich glaube, sie fordern auch uns als Gemeinde heraus. Wenn wir noch einmal uns diese Antwort von Jesus anhören, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken, geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Haben wir diese Barmherzigkeit? Wünschen wir uns das, dass Leute hier hinkommen, die unangenehm sind, die uns vielleicht belügen, vielleicht bestehlen, vielleicht unfreundlich sind zu uns? Wünschen wir uns das? Oder würden wir es wenigstens tolerieren? Ich will euch etwas mein Herz teilen. In einer der letzten Gemeindegebetsstunden, da wurde jemand erinnert an ein Bild, das diese Gemeinde schon vor Jahren erhalten hat. Und zwar, dass diese Gemeinde ein Lazarett sein soll. Für Menschen, denen es eben nicht gut geht. Für Menschen, die verwundet sind. Und dieses Bild, ich weiß doch, wir waren hier hinten und waren im Gebet und irgendwie jeder, der da war, hat gemerkt, das ist so ein Momentum, dieses Bild, das müssen wir festhalten. Es passt ja auch zusammen mit dem anderen Bild, dass wir jetzt schon länger etwas bewegen, dass wir wie eine Scheune sind, vollgefüllt mit Korn zum Ernten und die dunklen Ortschaften nebendran, die das unbedingt brauchen. Aber ich will noch etwas in diesem Bild des Lazaretts bleiben. Ich sehe viele Leute um uns herum, die verletzt sind, die hoffnungslos sind. Leute, die von der Zukunft nur noch das Schlechteste erwarten. Ich sehe viele Leute, die verletzt sind. Und wir haben hier eigentlich das, was sie brauchen. Wir sind das Lazarett. Die Frage ist jetzt, wissen sie das? Sagen wir es ihnen? Machen wir es ihnen bekannt? Hey, wenn du hoffnungslos bist, wenn du einsam bist, wenn du krank bist, wenn du Beschwerden hast, es gibt da einen Ort, ganz am Rande von Oensingen, an den kannst du kommen. Und dort wird dir geholfen. Und vielleicht müssen wir noch herausfinden, wie wir das so sagen können, dass es noch etwas verständlicher ist, als ich es jetzt gesagt habe. Vielleicht müssen wir noch etwas herausfinden, wo sind denn diese Leute? Wie können wir die ansprechen? Wie können wir denen sagen, dass das, was wir hier haben, genau das ist, was sie brauchen? Und es ist mein Wunsch, dass wir das zusammen herausfinden. Wie können wir die Leute im Tal und im Gäu erreichen und ihnen sagen, hey, hier ist ein Lazarett, komm her, wenn du verwundet bist. Und dann können wir anfangen, hier als Gemeinde diese Nöte zu lindern. Jetzt sagst du es vielleicht, ja, aber Nöte zu lindern, einfacher gesagt als getan. Es gibt wahnsinnig großes Leid, das man nicht einfach so wegtrösten kann. Am Freitag hatten wir hier die Beerdigung von Vreni Haltiner. Ja, was sagt man diesen Menschen, die hier sind und jetzt traurig sind? Mit diesem endgültigen Weggang, mit diesem endgültigen Tod? Und darum ist es ganz wichtig, dass wir unseren Job kennen. Und wenn wir diesen Vers lesen, dann sehen wir, was unser Job ist. Beziehungsweise wir sehen einmal, was nicht unser Job ist. Nicht unser Job ist Arzt sein. Der Arzt ist nämlich Jesus. Für mich ist das im Bild, wir sind die Krankenschwestern. Wir sind die Krankenschwestern, die diese Menschen zum Arzt bringen und ihnen den Aufenthalt so angenehm wie möglich machen. Manchmal gibt uns der Arzt ein Medikament oder eine Anweisung, wie wir das tun sollten. Gewisse Dinge haben wir in unserem Leben schon gelernt, was wir für Menschen tun können. Aber die Hauptsache ist, dass wir diese Menschen, die ins Lazarett kommen, zum Arzt bringen. Wir müssen sie nicht heilen. Wir müssen sie nicht operieren. Das macht der Arzt. Manchmal erschrecke ich etwas über mich selbst, wenn ich mir überlege, wie ich diese Aufgabe angehe. Es gibt so viele Menschen, die diesen Arzt brauchen, und es gibt so viele Stunden in meinem Tag, an dem ich etwas anderes mache, als diesen Menschen zu helfen. Und ich wünsche mir das so sehr, dass ich das eigentlich mit größerer Ernsthaftigkeit verfolgen würde. Dass ich mehr Einsame besuchen gehe, mehr tröstende Worte sage, mehr mit Leuten zusammen bin oder anfange, Leute kennenzulernen, dass ich überhaupt ihre Nöte sehe. Aber ich habe gemerkt, ich kann mir noch so viel Mühe geben, ich kann mir ein noch so schlechtes Gewissen machen. Bei mir hat das jetzt bis jetzt gar nichts gebracht. Und darum ist es mir wichtig, ich will euch kein schlechtes Gewissen machen. Ich habe mir überlegt, wie ist denn das in diesem Lazarett? Wisst ihr, so eine Krankenschwester, wenn einer kommt und der hat das halbe Bein ab, die muss sich nicht mehr motivieren, dem zu helfen. Das geht in diesem Moment automatisch. Dann geht man hin und hilft und macht, was man tun kann, dass es dieser Person besser geht. Solange wir die Verletzten sehen, solange wir mit ihnen zusammen sind, ist die Motivation eigentlich kein Problem. Dann müssen wir uns gar nicht Mühe geben. Man sieht den Verletzten und man will helfen. Ich glaube, das ist ein Grund, warum auch heute, auch in der Schweiz, unsere Ärzte so viel arbeiten. Da kommt immer wieder der Nächste und wenn der kommt, dann ist es ganz normal, dass man hilft. Da gibt es irgendwie gar keine Alternative. Erst wenn man dann nach Hause geht und nicht mehr hinschaut, dann kann man abschalten. Mein Vater war Arzt, also ich kann das aus erster Hand sagen, dass das so ist. Und darum glaube ich, hey, wenn du dir das auch wünschst, wie ich es mir wünsche, dass ich mein Leben mehr dafür geben will, dass ich mehr Menschen diese Hoffnung geben will von Jesus, dann habe ich 3 Tipps und ich glaube, mit denen wirst du keine Mühe mehr mit Motivation haben. Der erste Tipp ist, sei im Lazarett. Du musst zuerst dort sein. Sei in der Gemeinde. Dort, wo die Verletzten hinkommen. Dort, wo diese Leute hinkommen, die Hilfe brauchen. Und dann habe eine offene Tür, dass die Kranken auch reinkommen können. Es nützt nichts, wenn das Lazarett alle Schilder wegnimmt und die Türe schließt und niemand weiß, dass es ein Lazarett ist. Ja, dann kommen auch keine Kranken. Dann ist logisch, dass man nicht hilft, dass man nicht motiviert sein kann, weil eben dieser Grund fehlt. Also haben wir offene Türe. Und ich glaube, das wäre genau das, was wir in nächster Zeit etwas herausfinden sollen, als Gemeinde. Wie schaffen wir das? Ja, Caroline? Genau, das ist sehr. Was passiert? Die Frage war, was passiert mit denen, die seelisch krank sind? Dort sieht man die Krankheit nicht an. Genau, und das stimmt, aber das ist genau das. Wenn wir diesen Leuten helfen wollen, dann müssen wir sie kennenlernen, müssen wir Zeit mit ihnen verbringen. Und dann können wir sie zu diesem Gott bringen. Wir können sie nicht heilen. Es gibt gewisse Sachen, medizinische Dinge, die sind gut. Da gibt es Medikamente für gewisse Sachen und so weiter. Aber es gibt auch Nöte, die man nicht mit Medikamenten wegbringt. Und dort bringen wir sie zu diesem Arzt. Und das ist ein langes, liebevolles Begleiten dieser Menschen. Da gibt es keine Abkürzungen. Da müsst ihr ein paar Jahre einsetzen für einen Mensch. Ja? Eine seelische Krankheit, das ist alle Krankheiten, die man eben nicht sieht, also kein gebrochener Arm oder so eine Grippe oder so, sondern etwas, das im Kopf ist. Zum Beispiel eine Depression oder eine Schizophrenie oder Angststörungen, da gibt es ganz, ganz verschiedene. Genau. Ja, und dann ist noch der letzte Tipp. Wir müssen auch auf die Verletzten sehen. Carolina hat das jetzt eigentlich uns schön vorgemacht. Genau, wir müssen uns überlegen, was sind denn die Nöte der anderen? Wie können wir denn diese überhaupt sehen? Eben, es kommt nicht jeder mit einem mit einem Arm, der gebrochen ist, dass man sofort sieht. Einige Nöte sieht man nicht. Und wenn die Pfleger sich irgendwo ganz weit weg vom Eingang stellen und einfach miteinander ein bisschen Kaffeekränzchen haben, dann werden sie die Verletzten auch nicht sehen. Das ist auch eine beliebte Methode, um seine Motivation dann eben zu töten, indem dass man einfach nicht hinschaut, sondern schön um sich selbst dreht. Also fangen wir an, in dieses Lazarett hier einzuladen. Machen wir es bekannt. Vielleicht müssen wir 1-2 Aktivitäten starten, die den Menschen helfen. Sei dabei, bring dich ein. Wir brauchen einander alle. Du hast dein Fachwissen, du hast deine Sicht auf die Menschen, du hast deinen Bekanntenkreis. Und wir brauchen einander, dass wir das miteinander tun können. Und ich schlage 2 ganz konkrete Dinge vor. Der erste Vorschlag ist, hey, wenn du in den Gottesdienst kommst, nimm dir doch vorher oder während dem Gottesdienst, vielleicht während dem Lobpreis, kurz Zeit, um zu fragen, Gott, für wen bin ich heute hier? Wem willst du durch mich heute etwas weitergeben? Das kann mit Worten sein, wenn du so begabt bist, von deiner Gabenstruktur wie ich, dann ist das vielleicht mit Worten. Das kann mit Taten sein, dem, dass du jemandem etwas gibst, etwas zuliebe tust. Das kann auch mit deinem Gebet sein, mit deiner kurzen Umarmung, was auch immer. Aber dass wir einfach kurz Gott fragen, hey, für wen soll ich heute hier sein? Das wäre die erste der erste Vorschlag. Und der zweite Vorschlag ist, dass wir nach dem Gottesdienst, wenn sozusagen ja der dritte Teil vom Gottesdienst kommt, nämlich der mit der Gemeinschaft, dass wir sagen, hey, die ersten 10 bis 15 Minuten, die verbringe ich nicht mit den Leuten, die ich sonst immer Zeit verbringe, sondern da gehe ich auf neue Leute zu, da gehe ich eben auf diese Person zu, die mir Gott vielleicht heute gezeigt hat. Da gehe ich auf jemanden zu, mit dem ich noch nie geredet habe. Und dann hast du ja nachher noch genug Zeit für deine Freunde, für die, mit denen du jetzt schon lange zusammen bist. Und die haben ja in den ersten 10, 15 Minuten auch keine Zeit, weil die sind ja dann auch am neue Leute begrüßen. Ich habe mir das so vorgenommen, dass ich gesagt habe, hey, die ersten 10 bis 15 Minuten, die gehören einem Menschen, den ich noch nicht so kenne. Die gehören einem Neuen oder eben jemandem, wo ich bis jetzt einfach keinen Kontakt habe. Ich will noch ganz kurz einfach zusammenfassen. Wir sind Krankenschwestern. Wir schauen, dass die Leute sich wohlfühlen. Und dann bringen wir sie zu dem, der ihnen wirklich helfen kann. Nämlich zum Arzt Jesus Christus. Peter, du darfst übernehmen.